Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Fast 2 Millionen Franken haben die Verwaltungsratspräsidenten der größten Schweizer Firmen im letzten Jahr eingestrichen. Die Geschäftsleiter der gleichen Firmen, die sogenannten CEOs, brachten es auf fast 4 Millionen. Und wer sich die doppelte Arbeitslast als Verwaltungsratspräsident und CEO aufgebürdet hat, hat im letzten Jahr gar durchschnittlich 14 Millionen Franken eingenommen. Es sind bemerkenswerte Zahlen, die die Stiftung Ethos in ihrer neuesten Studie über die Vergütungen 2008 der Führungsinstanzen zusammengetragen hat. Neben der Empörung über solche Gehälter gibt es auch die Kritik derjenigen, die sagen, solche Bezüge nützten den Unternehmen wenig oder schadeten gar deren Entwicklung. Zu ihnen gehört Margit Osterloh. Margit Osterloh ist Professorin für Betriebswirtschaft an der Universität Zürich und Gast bei Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Margit Osterloh, die Stiftung Ethos hat Zahlen, die neuesten Zahlen über die Gehälter der Spitzenleute der Schweizer Wirtschaft veröffentlicht. Ich als Laie habe das angeschaut und gesehen, das ist immer noch sehr, sehr viel, aber bei den Banken, Finanzhäusern sind diese Gehälter letztes Jahr doch deutlich runtergekommen. Sie sind Betriebswirtschaftlerin. Was haben denn Sie gesehen in diesen Zahlen?
Bemerkenswert ist an diesen Zahlen in der Tat, dass die Einkommen um durchschnittlich 22% zurückgegangen sind. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, der Manager aus dem Finanzmarktbereich, das sind 11 von den 47 untersuchten Unternehmen, dann sind die im Durchschnitt um 60% runtergegangen. In einzelnen Fällen, zum Beispiel bei der CS und bei der UBS sogar darüber, bei der CS 71%, mehr als der Marktwert gesunken ist und bei der UBS 63% auch mehr als der Marktwert gesunken ist. Das ist ein bemerkenswerter Sachverhalt.
Bemerkenswert wieso? Weil die offenbar in einem Maß reagiert haben, die Löhne auf die wirtschaftliche Entwicklung dieser Unternehmen, mit der sie nicht gerechnet haben?
Ganz genau. Wenn man jetzt noch dazu sieht, dass diese Löhne zu einem hohen Anteil variable Löhne sind, im Jahr 2007 war der variable Anteil dieser Löhne 80%. Und wenn man noch dazu sieht, dass ein Großteil dieser Löhne in Beteiligungen gebunden sind, die ihrerseits leistungsabhängig sind, also Beteiligung heißt Aktien und Optionen, dann muss man feststellen, dass diese in dieser Lohnentwicklung schon viel von dem, wenn man so will, vorweggenommen wird, was von vielen Vertretern der Pay-for-Performance-These gefordert wird.
Das heißt, die Forderung, man soll so viel Lohn erhalten oder wenig Lohn erhalten, wenn man schlecht gearbeitet hat, die wäre
genau
eigentlich
so
praktisch erfüllt mit dem.
Ganz genau. Aber das Allerwichtigste an diesem Sachverhalt ist ja, dass trotz dieser sehr starken Abhängigkeit der Löhne vom Ertrag der Firma hat das ganz offensichtlich im Jahr 2008 und auch davor die Finanzmarktkrise nicht verhindert. Daraus schließe ich, dass diese Pay-for-Performance-Löhne nicht das leisten, was sie wirklich leisten sollen. Jedenfalls haben sie nicht geleistet, dass das Risiko für die Shareholder angemessen berücksichtigt worden ist. Diese Manager sind mit dem Geld der Shareholder zu risikoreich umgegangen. Aber wie man in diesen Zahlen sieht, sind sie zugleich mit ihrem Einkommen risikoreich umgegangen. Das heißt, die Karotte, die ihnen vor die Nase gehalten worden ist, war für sie selber ganz offensichtlich eine eher faule Karotte. Denn sie haben sich selber enorm geschädigt, was ihr Einkommen anbetrifft.
Hast du das Bild der Karotte? Das ist der Esel, dem er vorne eine Rübe hinhält, damit er rennt, aber die ist dann am Stecken, ist immer gleich weit weg und das hat
genauso
nicht funktioniert. Haben denn die allenfalls gar nicht gemerkt, dass irgendwie ihre Löhne auch drin liegen, dass da irgendein Problem ist? Die haben vielleicht nicht gemerkt, dass das überhaupt variabel ist, weil es immer gekommen ist. Was war der Grund?
Das ist jetzt die wirklich interessante Frage. Wieso sind rationale Manager, und man darf doch wohl annehmen, dass sie sich hierbei
darf man
kluge Manager handeln, jedenfalls setzen wir das üblicherweise gern voraus, dass die nicht in der Lage sind, ihr eigenes Risiko richtig einzuschätzen und offensichtlich noch viel weniger das der Shareholder. Daraus muss man schließen, dass hier Mechanismen am Werk sind, die die Vertreter der Pay-for-Performance-Hypothese, also das
bezahlt nach Erfolg, wenn man das übersetzt ungefähr.
Dass das die Interessen zwischen den Managern und den Shareholdern angleicht, dass an dieser Hypothese etwas nicht stimmt. Und wenn ich da jetzt als Erklärungsversuch herannehme, was wir so zusammengetragen haben über Pay for Performance, dann muss man sagen, dass hier einige Effekte sich auswirken, die negativ sind. Der erste Effekt, das ist der, den man hier interessanterweise zum ersten Mal, jedenfalls soweit ich das sehe, dokumentieren kann, ist, dass die Manager offensichtlich unter dem leiden, was in der Literatur Selbstüberschätzung oder Hybris genannt wird. Das heißt, sie gehen zu hohe Risiken ein, aber eben nicht bloß auf Kosten der Shareholder und auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das muss man gleich dazu sagen, sondern auf ihre eigenen Kosten. Sie sind nicht so rational, wie man ihnen das unterstellt. Und jetzt kommt es darauf an, herauszubekommen, inwieweit sind diese variablen Löhne an dieser Hybris oder an dieser Selbstüberschätzung beteiligt.
Ich glaube, es gibt noch andere. Die Frage ist dann, was jetzt da für Konsequenzen daraus gezogen werden sollen, wie die Löhne gestaltet werden sollen. Aber diese Zahlen, also wiederum ich als Laie, man hat die Zahlen gekannt. 20, zum Teil 30, 40 Millionen in einzelnen Fällen sind gezahlt worden. Ich möchte noch diese absolute Höhe eingehen. Da ist von moralisch-ethischen Fragen geredet worden, von nicht vorhandener sozialer Gerechtigkeit. Andere haben das etwas salopper und direkt gesagt, Abzocker und Schweinerei. Was für Wörter brauchen denn Sie? Einfach mal mit Blick auf die Größe dieser Zahlen. Als Professorin verdient man auch nicht wenig, aber doch nicht so viel, oder?
Nein, weiß Gott nicht. Und das ist auch gut und richtig so, weil hohe Löhne, insbesondere hohe variable Löhne, eine negative Selektionswirkung haben. Das heißt, wenn der variable Anteil zu hoch ist, dann werde ich vorzugsweise Menschen anziehen in diesen Jobs, die in erster Linie am Geld interessiert sind. Und das kann man in der Wissenschaft überhaupt nicht brauchen.
Wenn ich da ein Beispiel machen darf, wenn Sie als Professorin nach der Zahl der Studierenden bezahlt werden, dann würden Sie Ihre Vorlesungen so gestalten, damit das spannend ist und viele Dias und Filme, damit die Leute kommen, damit der Lohn steigt und was die lernen, spielt dann keine Rolle mehr.
Das kann passieren, das ist also der sogenannte Zielverschiebungseffekt, dass wenn man nach Leistungskriterien bezahlt, die Leute sich in erster Linie nach dem richten, was leicht messbar ist. Das wäre in dem von Ihnen genannten Beispiel die Anzahl der Studierenden und der Inhalt der Vorlesung, die Qualität des Inhalts der Vorlesung, die sehr viel schwerer messbar ist und vor allem kurzfristig nicht messbar ist und durch die Studierenden sehr häufig erst nach 5 Jahren beurteilt werden kann, ob sie damit was brauchen können. Der wird dann vernachlässigt werden. Das ist genau der negative Effekt, den wir auch in der Finanzmarktindustrie beobachtet haben. Da werden eben dann leicht messbare Verkaufszahlen an strukturierten Produkten gemessen, die weder die Verkäufer durchschauen und noch weniger die Kunden, denen sie dann aufgeschwätzt werden. Das ist genau einer dieser negativen Effekte eines variablen Lohns, den es zu mildern gilt. Es gibt aber noch mehr negative Effekte. Und um nochmal auf Ihre Anfangsfrage zurückzukommen, ich benutze weniger gern das Wort Moral als das Wort, was gibt es denn da für konkrete, einigermaßen gut nachweisbare negative Auswirkungen? Eine dieser negativen Auswirkungen haben wir gerade benannt. Das ist der negative Selektionseffekt, dass wenn ich diese Lohnform anwende, ich schlussendlich vorwiegend Söldner bekomme. Das heißt Leute, die nur arbeiten, weil sie bezahlt werden, gut bezahlt werden und die sofort den Job, das Unternehmen wechseln, wenn sie irgendwo besser bezahlt werden. Also das ist ein negativer Effekt. Der zweite Effekt ist das, was wir auch schon kurz angesprochen haben. Das ist dieser Zielverschiebungseffekt, dass man nur auf das achtet, was leicht messbar ist, das, was nicht Umsatz, leicht messbar
Bolzen
ist.
Und Inhalt ist nicht gefragt.
Was nicht leicht messbar ist, aber in sehr vielen Fällen das Wichtigere ist, wird vernachlässigt. Das ist der zweite Effekt. Ein dritter Effekt ist der Manipulationseffekt. Das haben wir in den Unternehmen vielfach beobachtet, dass beispielsweise Cooking the Books betrieben wurde oder kreative Buchführung, wie man das nennt, dass dann auch schon mal Optionen zurückdatiert werden, wenn man dadurch Geld verdienen kann. Oder was meiner Ansicht nach sehr, sehr häufig auftritt, dass man Zielvereinbarungen macht, von denen von vornherein klar ist, dass diese Ziele leicht erreicht werden können, wohingegen das ganze Unternehmen dann möglicherweise nicht floriert. Ein typisches Beispiel dafür ist Arcandor. Arcandor ist ein großes Unternehmen in Deutschland.
Also Karstadt gehört dazu.
Karstadt und
die
Quelle
haben kürzlich pleite
dazu.
Gemacht, habe ich, glaube ich, mitgekriegt. Ja.
Die haben kürzlich pleite gemacht. Und da hat der Chef dieses Unternehmens, Middelhoff, noch 2,5 oder 2,3 Millionen Euro als Prämie bekommen, als Bonus, weil er irgendwelche Ziele erfüllt hat. Vermutlich hat er die erfüllt, richtig erfüllt, aber das Unternehmen ist dabei vor die Wand gefahren worden. Das kann keine vernünftige Art und Weise sein, ein Unternehmen und eine Lohnpolitik auszugestalten. Deswegen nenne ich diesen Effekt auch gerne den Middelhoff-Effekt. Also das ist der dritte Effekt, den ich benannt habe, also dieser Manipulationseffekt. Und dann kommt noch ein vierter Effekt hinzu, der die ersten beiden Effekte verstärkt oder die ersten drei Effekte. Das ist das, was wir als den sogenannten Verdrängungseffekt bezeichnen. Alle Menschen haben einen gewissen Anteil an sogenannter intrinsischer Motivation.
Und man will etwas machen, weil die Sache interessant ist.
Sie arbeiten nicht bloß für Geld, sondern sie arbeiten, weil sie die Sache interessant finden, weil sie Spaß an ihrer Tätigkeit haben oder auch, weil sie finden, dass es etwas Wichtiges ist für das Unternehmen oder für die Gesellschaft. So, und wir haben sehr viele empirische Befunde, die zeigen, dass eine variable Entlöhnung, die Autonomie dieser Menschen engt, dass die genau diese intrinsische Motivation reduziert. Das heißt, wenn ich zu viel und zu lange variable Entlöhnung und variable Belohnungen gewähre, dann bedeutet es, dass dieses intrinsische Engagement für die Sache reduziert wird. Und dann werden natürlich auch die anderen Effekte verstärkt, die ich genannt habe. Also sprich dieser Zielverschiebungseffekt, dieser Manipulationseffekt und der Selektionseffekt. Die wirken sich dann, wenn die Leute erstmal eine geringe intrinsische Motivation haben, dann wirken die sich erst richtig aus. Und jetzt kommt noch als letzter Effekt hinzu.
Wenn es nicht schon reichen würde, aber es kommt noch was, ja.
Ja, der mir eben selber erst klar geworden ist anhand dieser Ethoszahlen ist, dass nicht einmal die Manager ihrer eigenen Interessen offensichtlich mit Pay for Performance offensichtlich in genügender Weise verfolgen können. Denn sie haben ja bezahlt, nicht wenig. Im Durchschnitt haben die CEOs in der Finanzmarktindustrie 60% ihres Einkommens eingebüßt. Zugegebenermaßen auf einem hohen Niveau, aber 60% ist viel und ist auch für jemanden im obersten Einkommensbereich schmerzhaft.
Jetzt lassen Sie, Frau Margit Osterloh, praktisch keinen guten Faden am bisherigen System mit, sag mal, relativ kleinen, gemessen am Ganzen, Fixlöhnen und variablen Löhnen. Was ist denn die Alternative, soll man diese variablen Löhne, also Boni heißt praktisch auf Deutsch, ich habe es gesagt, einfach abschaffen und das ganze System ändern? Was ist die Alternative dazu?
Wir plädieren seit langem dafür, wieder zu fixen Löhnen zurückzukehren, das heißt Löhnen,
auch
die
zu Oberst.
Auch zu Oberst, die natürlich jährlich angepasst werden müssen, das ist völlig klar, die aber anhand einer Pauschalbewertung angepasst werden müssen. Die Pauschalbewertung muss vom Verwaltungsrat erfolgen und in diese Pauschalbewertung müssen Potenziale der Person eingehen, da muss die Lage des Unternehmens eingehen, da müssen die zukünftigen Aussichten eingehen. Der Grund dafür ist, dass solche Pauschal pauschalen Fixlöhne viel weniger manipuliert werden können, dass sie viel weniger diesem Zielverschiebungseffekt unterliegen, dass sie eine viel geringere Verdrängung der intrinsischen Motivation nach sich ziehen, dass sie möglicherweise für Leute, die nur für Geld arbeiten, weniger Leistungsanreize bieten. Das mag auch sein, aber wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, was diese Form von Leistungsanreizen bewirkt haben. Nicht viel Gutes jedenfalls.
Da wäre dann der Moment für die Frage, ist denn überhaupt das ganze Bonussystem, was auch gesagt worden ist, Schuld an dieser riesigen Banken- und Finanzkrise, oder ist es nur ein Element neben anderen?
Es ist sicherlich nur ein Element neben anderen, die alle ausführlich diskutiert worden sind, nämlich das zu billige Geld, ja, der zu geringe Eigenkapitalanteil. Aber ich denke, es ist ein nicht zu unterschätzender Anteil an der Finanzmarktkrise, weil er die anderen Effekte, die ich gerade genannt habe, enorm verstärkt hat.
Nun wird ja diskutiert, dass das zu ändern sei. Das hat in der Finanzmarktaufsichtsbehörde der schweizerischen FINMA sind Vorschriften gemacht worden, die dann relativ bald für alle Banken gelten werden. Die UBS hat bereits gewisse Dinge gemacht, und ein zentrales Element, Margit Osterloh, darin ist, dass zwar Boni und variable Teile der Löhne erhalten bleiben sollen, aber die sollen gebunden werden daran, ob das Unternehmen, wo gearbeitet wird, in Zukunft auch Erfolg hat oder nicht. Ist das eine Methode, die man aus betriebswirtschaftlicher Sicht, und das sind ja Betriebswirtschaftlerin, überhaupt durchführen kann? Ist das machbar oder geht das gar nicht?
Also diese Regelung, dass in Zukunft Boni und Mali verrechnet werden müssen.
Das kommt dann noch dazu, also zurückzuzahlen, wenn es überhaupt schlecht geht. Ja,
die halte ich für den falschen Weg. Und zwar aus folgendem Grund. Einmal, wenn die Manager wirklich rational wären, dann würden sie zukünftige Risiken, die ihnen auferlegt werden, die sie aber möglicherweise gar nicht mehr selber beeinflussen können, weil sie bereits aus dem Unternehmen draus sind. Die durchschnittliche Verweildauer der CEOs ist ja unter 5 Jahre gesunken. Dann würden sie also diese Risiken, die sie tragen müssen, aber nicht selber verursacht haben, versuchen, vorweg in eine Risikoprämie hineinzupacken. Das heißt, langfristig wäre überhaupt nichts gewonnen. Das ist der eine Gesichtspunkt. Der zweite Gesichtspunkt, den wir jetzt anhand dieser Ethos-Zahlen gekommen ist als wichtiges Argument, ist offensichtlich, sind sie nicht so rational, die Manager, wie wir das vorausgesehen haben. Das heißt, wenn schon die kurzfristigen Regelungen oder die Regelungen, die wir jetzt sehen, sich offensichtlich nicht positiv bemerkbar gemacht haben, insofern als die Risiken, die aufgenommen worden sind für die Shareholder, aber auch für die Manager selber, dann frage ich mich, wieso eine Bonus-Malus-Regelung auf einmal mehr Rationalität befördern würde können.
Also mit anderen Worten, die funktionieren etwas in einer Art wie Süchtige, die das nächste Geschäft sehen und nicht überlegen, was bewirkt das in 2 Monaten, in 2 Jahren, ungefähr so. Die Frage ist,
Und sie sind offensichtlich überhaupt gar nicht in der Lage zu antizipieren, was kommt. Das ist doch das, was wir im Jahr 2008 gesehen haben, dass trotz eines variablen Anteils im Schnitt von 80% der Einkommen der Top-Manager sie zu hohe Risiken auf sich genommen haben und auch auf Kosten des Unternehmens.
Also die Überlegung, das könnte mich treffen, die wurde nicht gemacht.
Ganz offensichtlich nicht.
Jetzt ist die Frage, wer soll denn da Regelungen treffen, um das Ganze in andere Bahnen zu bringen? Die Aktionäre, die hätten es ja grundsätzlich in der Hand zu sagen, die Angestellten, unsere Geschäftsleiter sind unsere Angestellten, die sollen weniger verdienen, die machen aber nichts. Ein Interesse bei den Aktionären, hier Regeln, griffige Regeln einzusetzen, sehe ich irgendwo nicht. Das gibt es nicht, oder?
Also es ist ja die Diskussion geführt worden über Konsultativabstimmungen bei den Aktionären. Das ist sicherlich keine schlechte Idee. Ich würde allerdings nicht zu viel hoffen auf die Beteiligung der Aktionäre. Die Informationsasymmetrien, also der Informationsunterschied zwischen den CEOs, den Managern und den Aktionären, der ist einfach zu groß. Ich würde den Verwaltungsrat hier in die Pflicht nehmen und würde darauf setzen, dass der Verwaltungsrat sich in Zukunft viel mehr als ein Mediator versteht, der den Interessenausgleich wahrnehmen soll, der selbst unparteiisch zu sein hat. Das heißt, der Verwaltungsrat selber darf keine Leistungslöhne bekommen, nach meiner Ansicht, und schon gar keine Leistungslöhne, die nach denselben Kriterien vergeben werden wie die der CEOs, dann ist er nämlich nicht mehr unparteiisch.
Weil die sonst das Gleiche gut finden wie die CEOs auch und dann segnen die alles ab, was die machen, sogar wenn das ein Unsinn ist. Oder?
Ganz genau.
Das funktioniert also nicht.
Die Verwaltungsräte sollten sich und dürfen sich meiner Ansicht nach nicht aus der Verpflichtung herausnehmen und diese den Shareholdern, sprich der GV, überlassen, was die Managerlöhne anbetrifft. Das ist originäre Pflicht des Verwaltungsrates, die er besser als bisher wahrnehmen muss.
Nun ist das ein relativ hoher moralischer und auch rationaler Anspruch an diese Leute. Ja. Werden die das schaffen?
Man muss verstärkt darüber nachdenken, wie man die Verwaltungsratsarbeit verbessern kann und wie man den Verwaltungsrat in seiner Rolle als Mediator, als Rat, als beratende Instanz für das Management, aber auch für die Shareholder und für die Mitarbeitenden, wie man das verstärken kann. Und da ist an verschiedene Dinge zu denken. Das erste ist, es ist ein Irrtum zu glauben, dass eine hohe Anzahl von externen Mitgliedern des Verwaltungsrates zu besseren Ergebnissen führt. Sehr viele empirische Untersuchungen, vor allem aus den USA, muss man dazu sagen, zeigen, dass der Anteil an externen Boardmitgliedern die Ergebnisse nicht verbessert und im Übrigen auch nicht zu niedrigeren.
Sie wollen praktisch das Geld ab, aber bringen nichts.
Ja, so kann man es nicht sagen. Der Grund, warum externe Verwaltungsräte nicht so gut sind, wie man glaubt, liegt darin, dass sie zwar einerseits unabhängig sind, da gibt es keinen Zweifel daran, aber dass sie auf der anderen Seite über weniger Informationen verfügen, was im Unternehmen tatsächlich passiert. Also die Informationsasymmetrie ist größer und deswegen könnte man daran denken, den Anteil der internen Mitglieder zu erhöhen, also der Mitglieder, die aus dem Unternehmen kommen.
Und ich würde
sogar so weit gehen, dass Mitarbeitervertretenden einen Platz haben sollten, allerdings nicht in der Form der Mitbestimmung, in wie das in Deutschland geschehen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Da müsste man im Einzelnen sich genau anschauen.
Dann das da lassen, ja.
Ja. Aber es gibt natürlich noch mehr Ansatzpunkte, wie man die Arbeit im Verwaltungsrat verbessern könnte. Ein zweiter, meiner Ansicht nach sehr wichtiger Punkt, wäre eine größere Diversität, sprich mehr Frauen in die Verwaltungsräte. Frauen sind ja bekanntermaßen risikoaverser als Männer. Das ist sicherlich etwas, was im derzeitigen Zeitpunkt Verwaltungsräten gut täte, wenn da Leute Einsitz nehmen, die stärker auf die Risiken achten, die dort wahrgenommen werden. Das ist ein zweiter Punkt, also Diversität erhöhen, und zwar sowohl in Bezug auf Geschlecht wie auch in Bezug auf fachliche Diversität. Es sind nicht immer nur Ökonominnen und Ökonomen, die besten Vorausschauen machen. Das hat man ja im letzten Jahr gesehen. Ein dritter Punkt wäre, dass man bei der Auswahl der Verwaltungsräte mehr Wettbewerb zulässt. Ich plädiere seit langem schon, dass bei der Wahl zu den Verwaltungsräten mehr Kandidaten und Kandidatinnen als Sitze da sein sollten, die dann nämlich darstellen können, was sie an diesem Unternehmen wichtig finden und wie sie ihren Posten ausfüllen wollen. Also eine Reihe von Maßnahmen und von Vorschlägen, die zu diskutieren wären, wie man die Verwaltungsratsarbeit besser gestalten kann.
Ich möchte zum Schluss, Margit Osterloh, auch einen Punkt ansprechen, den wir bis jetzt nicht berührt haben. Es wird jetzt ja international und gerade dieser Tage beim G20-Treffen in Pittsburgh über die Frage diskutiert, ob es internationale Regelungen braucht für diese ganze Entlöhnungsfrage. Ist das ein Weg, der beschritten werden müsste?
Ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass solche internationalen und globalen Regeln ganz, ganz schwer zu finden und vor allem durchzusetzen sind, halte ich generell nicht viel davon, von solchen generellen Regelungen, sondern noch einmal, ich möchte auf die Verwaltungsräte setzen, auf die Qualität der Verwaltungsratsarbeit und auch auf die Verantwortung, die die Verwaltungsräte übernehmen müssen in diesen Fragen. Und ich glaube nicht, dass eine Delegation dieser Verantwortung an irgendwelche globalen Regeln, die, wie gesagt, ohnehin kaum durchsetzbar sind, dass das zielführend ist.
Und zum Schluss eine Frage. Wir haben jetzt die ganze Zeit quasi immanent über die Frage der hohen Löhne gesprochen, von außen gesehen, oder? Der Gewerkschaftsbund der Schweizerische hat vor einigen Jahren eine Kampagne gemacht, es soll niemand weniger als 3.000 Franken im Monat verdienen, mal 13 gibt 40.000, dann gibt es im Jahr die Forderung, die Lohnspanne zwischen den Niedersten und Höchsten soll 1 zu 40 nicht überschreiten, das gäbe dann so ungefähr 1,5 Millionen. Da werden aber Löhne verdient, laut dieser Studie, die 10, 20, 30 Millionen sind. Würden Sie denn generell sagen, Margit Osterloh, dass eine gerechtere Lohnlandschaft, ein gerechteres Lohnsystem, das sich zum Beispiel innerhalb dieser Spanne abspielt, eine bessere Wirtschaftsleistung bringt?
Ich denke, dass zu hohe Lohndifferenzen nicht förderlich sind, weil sie zu einem nicht angemessenen Wettbewerb führen, weil sie die Kooperation vermutlich nicht fördern. Ich denke, dass diese Gesichtspunkte alle zu berücksichtigen sind und dass zu große Lohnspannen die Kooperation und die Solidarität im Unternehmen sicher nicht fördert. Das sind alles wichtige Gesichtspunkte, die im Verwaltungsrat zu berücksichtigen sind. Ich bin aber allemal gegen fixe Relationen, die von außen vorgegeben werden, weil die den Flexibilitätserfordernissen in einer Marktwirtschaft eigentlich nie gerecht werden können.
Margit Osterloh, besten Dank für das Gespräch.
Tagesgespräch zur Problematik von Boni und Spitzenvergütungen für Spitzenmanager und Verwaltungsräte. Tagesgespräch mit Margit Osterloh. Frau Osterloh ist Professorin für Betriebswirtschaft an der Universität Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.